Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 296.
Die Zeit, 10.05 Uhr.
SWR 2, Eckpunkt.
Lisas Schwester, ein Familienmitglied, verschwindet in einer Sekte. Von Doris Weber.
Es ist immer so, jedes Jahr dasselbe. Wenn der Frühling erwacht, wird Lisa traurig. Lisas letzter Frühling, sagt sie, war vor 12 Jahren. Damals hat sie ihr gesagt, wie die Dinge sind. Es war und es ist die Wahrheit. Lisa musste es ihr sagen, nach dem Selbstmord von Lothar. Ich nenne ihn hier Lothar, in Wirklichkeit hieß er anders. Lisa kannte Lothar gut. Sie hatte viele Jahre mit ihm in einem Haus gewohnt. Und alles, was dann geschah, das war sie Lothar schuldig, das durfte sie nicht verschweigen. Auch nicht aus Angst, sie zu verlieren. Aber sie wusste, wenn sie es ihr sagt, ist es das Ende. Es war das Ende. Mitten im Satz stand sie auf und ging. An diesem Frühlingstag vor 12 Jahren begann die Eiszeit. Dies ist die Geschichte zweier Menschen, die ganz nah beieinander leben und sich vielleicht nie mehr wirklich begegnen werden. 35 Jahre spielen, lachen, weinen, tanzen. Kindheit, Schule, Jugend, Lehr- und Wanderjahre. Die ersten Freunde, die ersten Enttäuschungen. Die ersten eigenen Kinder, die ersten Trennungen, die ersten Ahnungen von Leid und die ersten Fragen nach dem Sinn des Lebens. Als hätte es das alles nie gegeben. Sie waren Freundinnen. Nein, sie waren viel mehr. Sie waren Schwestern. Als Lisa ihrer Schwester damals sagte, dass sie in eine gefährliche Sekte geraten ist, war es aus. Lisa hatte die Zeitungsartikel dabei, in denen von den Machenschaften dieses Gurus berichtet wurde, über seine schamlosen Geschäfte mit den Seelen und dem Geld der Menschen. Es gab Zeugenaussagen und Beweise. Und es gab Lothar, der eines Tages auch in diese Sekte hineingeriet und den sie zu Tode gejagt hatten. Die Meute hatte ihn so lange gehetzt, bis er nicht mehr konnte. Ein Freund, der ihn zuletzt gesehen hatte, erzählte später, dass sich Lothar tagelang mit dem Taxi durch die Gegend fahren ließ, für 2.000-3.000 Mark. Er hatte Panik in seinem Blick, rannte vor allem davon, rannte um sein Leben, umsonst. Am Ende schnitt er sich die Pulsadern auf. Man fand ihn tot in der Badewanne. Alle sprachen darüber. Als Lisa aus dem Skiurlaub zurückkehrte, kam Karl aus der Nachbarschaft und sagte: »Hast du schon gehört, was passiert ist?« In diesem Augenblick fasste Lisa den Entschluss, nicht mehr länger zu schweigen. »Etwas Schreckliches ist passiert«, schrie sie ihre Schwester an. »Da kannst du doch nicht wegschauen, da darf man nicht wegschauen.« Aber Lisas Schwester sagte tonlos: »Das ist alles gelogen.« Und sie stand auf und ging. Es ist die Wahrheit. Später hat Lisa Lothars Mutter wieder gesehen, zufällig in einem Supermarkt. Obwohl sie nur 3 Straßen voneinander entfernt wohnen, sind sie sich seit dem Tod von Lothar mindestens 2 Jahre lang nicht begegnet. Wie soll ich sie ansprechen, fragt sich Lisa. Sie weiß, dass sie ihre Geschichte kennt, so wie alle in der Straße diese Geschichte kennen. Sie weiß, dass Lisa ihren Sohn Lothar gut kannte. Und während Lisa noch grübelt, kommt Lothars Mutter auf sie zu und beginnt zu erzählen. Sie redet ganz schnell, ohne Pause, als lägen die Worte wie Steine auf ihrer Seele, als müsse sie Schutt beiseite räumen, der sich immer wieder von selbst erneuert. Aber sie sagt, dass das Sprechen den Schmerz lindert und dass sie ihre Geschichte öffentlich machen will, weil sie glaubt, dass viele Angehörige, deren Familienmitglieder in einer Sekte verschwinden, ein ähnlich schlimmes Schicksal erleiden und niemanden haben, mit dem sie darüber sprechen können. Aber alleine wird man damit nicht fertig. Man muss darüber sprechen, sonst zerbricht man, sagt Lothars Mutter und beginnt zu erzählen.
Ich glaube, in diesen Jahren habe ich kein anderes Gesprächsthema gekannt. Es muss für unsere Freunde und unsere Umgebung ziemlich schlimm gewesen sein, weil ich wurde einfach nicht damit fertig, weil ich ja auch keine Möglichkeit hatte, einmal zu sagen, es stimmt nicht, es ist so und so. Andererseits sah ich auch nicht ein, dass ich mich rechtfertige. Ich dachte, das habe ich auch nicht nötig. Es war eine ganz fürchterliche Zwickmühle, muss ich sagen. Also man fühlt sich eigentlich nur schlecht und man fühlt sich ständig ja verletzt. Ich wollte andererseits aber auch damit fertig werden, insofern, dass ich sagte, ich zerbreche nicht daran.
Wie ehrlich kann man wirklich darüber sprechen, fragte sich Lothars Mutter. Wie aufrichtig sind die anderen, die zuhören? Natürlich, sie zeigen Mitgefühl, Interesse. Sie sind auch neugierig. Aber insgeheim, so fühlte Lothars Mutter, bleiben viele Menschen reserviert. Was ist in einer Familie schiefgelaufen, dass sich ein Sohn oder eine Tochter auf diese Weise entfernt, Heil in einer Sekte sucht, sich den Befehlen eines Gurus gänzlich unterwirft und jeden Kontakt mit der Vergangenheit abbricht? Lothars Mutter kennt diese bohrenden Fragen, auch wenn sie stumm in den Augen der anderen zu lesen sind. Lothar hat noch 3 Geschwister. Sie sind längst erwachsen und haben eigene Kinder. Aber ein Enkelkind liegt Lothars Mutter besonders am Herzen. Das kleine Mädchen ist Lothars Tochter. Viele Stunden und Tage hatte es in seinem ersten Lebensjahr mit der Großmutter verbracht. Die Mutter des kleinen Mädchens, Lothars Frau, war ihr sehr dankbar für diese Unterstützung. Bis eines Tages das Verhängnis seinen Lauf nahm. Als die Schwiegertochter, die seit der Geburt ihres Kindes unter starken seelischen Schwankungen litt, um psychotherapeutische Hilfe ersuchte, gab ihr eine gute Bekannte einen heißen Tipp. Und so landete die Schwiegertochter bei einem ganz besonderen Menschen, ausgestattet mit einem ganz besonderen Charisma und einer ganz besonderen, von ihm selbst entwickelten therapeutischen Schule. Ziemlich schnell integrierte dieser besondere Therapeut und Lehrmeister die Schwiegertochter in seine sogenannten Seminare. Und als sie von ihren ersten Sitzungen zurückkehrte, ahnte Lothars Mutter, dass nichts mehr so wird wie zuvor. Sie erinnert sich.
Nachdem unsere Schwiegertochter dort war, wir haben währenddessen das Kind teilweise betreut, über Nacht war unser Sohn zu Hause, war sie derartig verändert nach 8 Tagen, wie ich das noch nie an einem Menschen erlebt habe. Also ich hätte es nicht für möglich gehalten. Sie war derartig kalt, sie holte ihre kleine Tochter hier ab und also ich kann überhaupt nicht sagen, im ersten Moment habe ich das gespürt und ich kann es nicht sagen. Es war, als wenn ein Eisklotz da zur Tür hereinkommt. Die warme Ausstrahlung, die sie sonst auf uns hatte, die war völlig weg, vollkommen weg.
Von nun an verbrachte die Schwiegertochter sehr viel Zeit in der Organisation ihres Therapeuten.
Sie war hell begeistert. Sie sagte, so stelle ich mir Jesus vor. Und war also fasziniert von diesem Menschen. Und anfangs kam die Kleine noch zu uns. Unsere Schwiegertochter war nach wie vor ein wenig verändert, aber hat also nie ganz deutlich gemacht, dass sie inzwischen in einem Umdenken in Bezug auf unsere Personen, also von meinem Mann und mir, war. Und dann wollten wir das Kind betreuen, weil die Eltern zu einem Betriebsausflug mitfahren wollten. Und als sie die Kleine bringen wollte, rief sie an und sagte, ich bleibe zu Hause und sie würde das Kind alleine betreuen. Und dann fragte ich sie, und wie ist es am Dienstag? Das war unser regelmäßiger Tag. Ja, das ist auch nicht nötig. Ich werde dir nachher einen Brief bringen, der das zu erklären versucht. Und dieser Brief, also so einen Brief habe ich meinen Lebtag nicht gekriegt und werde ich wohl auch nie wieder kriegen. Als ich den gelesen habe, ich habe gedacht, mir fließt das Leben aus den Füßen. So alles, was sie vorher angemerkt hatte als positiv, das wurde jetzt ins Negative verkehrt. Die Tendenz dieses Briefes ging dahin, dass unser Umgang mit dem Kind schädlich sei und dass sie das Kind vor diesem schädlichen Umgang mit uns schützen müsse und von daher also sie von uns fernhalten müsse und eben auch sie sehe keinen Sinn mehr in dieser Beziehung.
Lothars Mutter wusste, wenn ihr Sohn seine Frau nicht verlieren will, dann hat er keine Wahl. Auch er wird sich der Organisation anschließen müssen, denn sonst ist er ein Außenfeind, eine aus dem Beziehungsfeld zu eliminierende Person. Erst recht, wenn er es wagt, Kritik an den neuen Ideen seiner Frau zu üben. Auf welcher Gratwanderung befand sich Lothar? Die Mutter hatte Angst um ihren Sohn.
Unser Sohn zog sich dann zurück, ohne etwas zu sagen. Unsere Schwiegertochter kam nicht mehr. Das Kind ging später schräg gegenüber von uns in eine Kindergruppe. Sie kamen zweimal am Tag hier vorbei. Einmal brachten sie das Kind, dann holten sie es wieder ab. Ich habe gesehen, wie die Kleine bei uns vorm Hause stehen blieb und hier rüber gezeigt hat. Und sie durfte nicht zu uns. Und zu ihrem Vater hat meine Schwiegertochter damals gesagt, als der fragte, was macht denn nun die Kleine, wenn sie nicht mehr zu ihrer Omi darf, da hat sie gesagt, ja, es war verdammt schwer für die Kleine, aber es musste sein.
Und eines Tages hatte sie Gewissheit. Ihr Sohn war nun auch Angehöriger dieser Organisation, Mitglied einer Psychosekte. Er brach mit allen seinen Freunden, von denen er viele hatte. Seine Ehe jedoch konnte er trotzdem nicht retten. Die Frau verließ die Stadt. Das Kind blieb erst bei Lothar, später nahmen sie es ihm weg. Der Guru wollte es so. Lothar tat alles, was man von ihm verlangte, und er war vollkommen verlassen. Die Eltern hörten nichts mehr von ihm.
Ich hatte einfach keine Ruhe, weil unser Sohn einmal bei einer Gelegenheit zu meinem Mann gesagt hat, er hätte zu Hause keine Liebe erfahren. Daraufhin habe ich ihm geschrieben, dass er doch wohl hoffentlich noch wisse, dass wir jederzeit für ihn da wären. Und ich glaube, wenn ich das nicht getan hätte, dann hätte ich nachher die folgenden Ereignisse auch nicht bewältigen können. Unser Sohn hat sich dann das Leben genommen. Wir wissen nichts. Nicht den genauen Grund. Er hat uns nichts hinterlassen. Er ist wohl, ich möchte sagen, er war richtig krank nachher. Wohl, ja, völlig verunsichert. Er nahm Medikamente, die nicht nur für psychische Beeinträchtigungen Gültigkeit haben und zitterte, war völlig zerfahren, ob durch die Medikamente, ob durch dieses psychische Krankheitsbild, was sich eben auch körperlich auswirkte. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich hoffe, man versteht mich richtig, wenn ich jetzt sage, der Verlust unseres Sohnes ist eigentlich schon vor seinem Tod geschehen. Und diese ganze Zeit der Unsicherheit und dieses ewig, die Nerven bis zum Äußersten gespannt, immer dieses Abwarten, was kommt jetzt wieder, was geschieht jetzt, was wird uns jetzt wieder entzogen, was wird jetzt wieder, was geschieht. Das hat uns natürlich wahnsinnig dünnhäutig gemacht. Aber als unser Sohn dann tot war, war natürlich diese Tatsache, die ist natürlich entsetzlich, weil es dann ja unwiderruflich war. Also ich denke mal, der Verlust des Kindes ist innerlich schon vorher gewesen.
Lisa hat ihre Schwester gesehen, vor einem Schuhgeschäft, neben dem Gemüseladen. Plötzlich standen sie ganz dicht voreinander und blickten sich ins Gesicht. Sie war wie eine Wand aus Glas. Sie lächelte, als sie durch Lisa hindurchsah, sagte »Hallo«, so herzlos höflich, so fremd, dass es Lisa den Atem verschlug. Seitdem fürchtet Lisa sich davor, ihrer Schwester auf der Straße zu begegnen. Denn dann wird sie wieder sehr freundlich zu Lisa sein und einfach weitergehen. Lisas Schwester hat einen Sohn, den hat sie mitgenommen in die Sekte. Und wie Lothar wurde auch ihm befohlen, alte Bindungen aufzulösen. Der Sohn gehorchte. Er brach zuallererst mit seinem leiblichen Vater. Für den Vater war es ein Trauma, das er bis heute nicht bewältigt hat. Und es geht ihm genauso wie Frau M. und vielen anderen Angehörigen, die ein Familienmitglied an eine Sekte verloren haben. Er muss darüber reden, immer wieder reden, sonst erstickt er an den Fragen, auf die er keine Antwort findet.
Normalerweise ist das so, wenn man irgendwo in der Geschichte herumforscht oder in seiner eigenen Geschichte forscht, da gibt es immer irgendwo einen Anfang und dann kann man sagen, ja, dann passierte das und das. Und das hier ist immer schleichend gewesen. Das heißt, es hat sich irgendetwas eingestellt, man hat das gefühlt, dass irgendwas im Busch ist. Dass irgendwo eine Entfremdung stattgefunden hat oder und dann war später irgendwann die Tatsache da. Ja, jetzt habe ich immer noch Herzklopfen, wenn ich darüber erzähle, weil diese Entfremdung so bedrohlich war und man hat das gespürt, da war irgendwas im Busch und man hat das auf irgendwas anderes geschoben und es hat immer Angst ausgelöst. Und ich spüre jetzt noch ganz deutlich diese Angst, das Kind zu verlieren. Ich kann da kaum drüber reden.
Er hat sein Kind verloren. Obwohl er lebt, der Sohn, möchte er für seinen Vater gestorben sein. Und wünsche keinen Kontakt mehr mit dir. Mit diesen Worten, hingekritzelt auf ein Stück Papier, beendete der heute 27-Jährige lapidar die Beziehung zu seinem Vater. Seit seinem 16. Lebensjahr ist er Mitglied dieser psychoreligiösen Sekte. Der getrennt lebende Vater hat es erst vor kurzem erfahren. Jahrelang tappte er im Dunkeln, waren ihm die merkwürdigen Verhaltensweisen seines Sohnes ein Rätsel.
Irgendwo aus dem Blauen heraus kam ein Brief an und in dem Brief stand zum Beispiel drin, ja, ich habe für mich herausgefunden, es täte mir im Augenblick gut oder es täte mir besser, wenn ich dich mal eine Weile nicht sehe. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ein 16-Jähriger, der sich ja freischwimmen muss, der auch irgendwo für sich selber, um seinen Weg zu gehen, einen bestimmten Abstand von seinen Eltern braucht, wenn er das für sich rausfindet und das so klar artikulieren kann, dann musst du das akzeptieren. Und erst sehr viel später war dann für mich klar, dass das eben nicht ein Schritt in die Eigenständigkeit war, sondern dass das ein Befehl seines Sektengurus war.
Der Vater wunderte sich über die unheimliche Kälte seines Sohnes, über den Zynismus und über seine Sprache, als käme er von einem anderen Stern, wo eine eigene Grammatik geschrieben wird und die Wörter mit anderen Inhalten gefüllt sind. Doch eine Auseinandersetzung fand nicht statt. Der Sohn mied Kontinuität, tauchte auf und ging wieder, wie es ihm gefiel. Der Vater wartete und grübelte, Wochen und Monate lang.
8 oder 10 Jahre später erst habe ich das dann erfahren, was eigentlich dahinter steckt. Und dass die in dieser ganzen Zeit, in dieser ganzen langen Zeit, da eine ständige Beeinflussung gewesen ist von Seiten dieses Sektengurus und auch von Seiten natürlich ganz massiv seiner Mutter, die ein erklärter Anhänger dieses Gurus ist. Und dann habe ich mich selber versucht zu wehren. Ich habe dann versucht, über Briefe ihm das klarzumachen, dass man ihm da irgendwo einen Popanz aufgebaut hat, in Form seines Vaters, einen Popanz aufgebaut, wo er seine ganzen Hassgefühle gegen richten kann. Die Briefe, die ich ihm geschrieben habe, die wurden eben so interpretiert, dass das wiederum in dieses Feindbild passte, was der Guru von mir gezeichnet hat.
Als der Vater die Wahrheit herausgefunden hatte und mit seinem Sohn ein offenes Gespräch suchte, verweigerte dieser sich. Dass er Abhängiger einer Sekte sei, wies er als Verleumdung weit von sich. Aber die Attacke des Vaters passte in sein Bild. Hatte man ihm nicht lange genug eingebläut, dein Vater, dein Feind? Der Sohn zog einen Schlussstrich unter seine Vergangenheit. Er verwarf seinen Vater. Das war vor 3 Jahren. Seitdem hat der Vater von seinem Sohn nichts mehr gehört. Räumlich trennen die beiden 20 Kilometer Luftlinie.
Es vergeht auch wirklich kein Tag, wo ich nicht an meinen Sohn denke. Ich träume auch viel, ja. Und dann ist eben auch das Gefühl da, diese ohnmächtige Wut, die man in sich spürt. Die Wut, dass es dort Menschen gibt, die deinen Sohn so verführt haben, umgedreht haben, ihn, wenn du so willst, Gehirnwäschen unterzogen haben, dass er zu einem Menschen mutiert ist, der er eigentlich gar nicht sein wollte und das aber selber gar nicht weiß. Es hilft mir ganz viel, dass ich mit meiner jetzigen Frau da ganz viel drüber sprechen kann. Es hilft mir auch, dass ich ja wieder Kinder habe mit meiner Frau, mit der ich jetzt zusammenlebe, Kinder habe, die mir selber signalisieren, dass sie mich lieb haben. Also Kinder, die mir das Gefühl geben, dass ich als Vater da sein darf. Und ich habe wenigstens für mich das Gefühl wieder zurückgewonnen, dass ich in meiner Eigenschaft als Mensch und Vater nicht total versagt habe, was ich zeitweilig bei meinem älteren Sohn gehabt habe. Diese schlimme Traurigkeit, dass da ein Mensch ist, den du lieb hast und der nichts mehr von dir wissen will, der so weit weg ist, du kannst ihn nicht erreichen. Und diese Gefühle von Traurigkeit, die möchte man irgendwann mal beenden. Man möchte sagen, so Schluss, ist jetzt, ich möchte es nicht mehr. Aber es geht nicht. Und ich weiß auch, dass so alt ich werde, werde ich immer wieder irgendwo nach dem Kreisen meiner Gedanken durch die verschiedenen Traurigkeit und Wutstadien, ich weiß immer zum Schluss, nein, meine Tür ist offen.
Manchmal, sagt Lisa, fühlt sie sich wie eine Angeklagte, die sich nicht verteidigen darf. Sie hat keine Chance, sich zu erklären, denn alles, was sie erklären würde, würde gegen sie verwendet. Ich bin verurteilt zur Unperson, für tot erklärt, obwohl ich lebe, sagt Lisa. Unsere gemeinsame Biografie einfach gelöscht. In ihren traurigen Träumen geht sie vor dem Haus ihrer Schwester die Straße auf und ab und wartet, bis sie zur Türe herauskommt. In ihren mutigen Träumen klingelt sie an der Tür und wenn die Schwester öffnet, sagt Lisa, lass uns endlich miteinander reden. Doch in Wirklichkeit weiß Lisa, dass dies alles keinen Sinn hat. Sie wird weiter warten und hoffen. Und wenn sich der glückliche Augenblick tatsächlich ereignen sollte, dann wird Lisa keine Fragen stellen, sondern einfach da sein für ihre Freundin, für ihre Schwester. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an sie denke, sagt auch Lisa. Die beiden Frauen wurden 40 Jahre, 45 und bald 50 Jahre alt. Und Lisa hat Angst, dass sie eines Tages sterben werden, ohne Worte, grußlos aus dieser Welt gehen, einfach so, als hätte es sie beide zusammen in diesem Leben nie gegeben.
In SWR 2 Eckpunkt hörten Sie Lisas Schwester, ein Familienmitglied verschwindet in einer Sekte, von Doris Weber. Das Manuskript zur Sendung finden Sie im Internet unter www.swr2.de/Eckpunkt.
SWR1-Thema heute, arbeitslose Jugendliche zwischen Resignation und Hoffnung. 24.000 arbeitslose Jugendliche in Rheinland-Pfalz. Mehr als die Hälfte von ihnen hat keine abgeschlossene Berufsausbildung.
Ariane B. hat nach der Hauptschule zweimal ihre Ausbildung abgebrochen. Den Job danach hat sie geschmissen. Die Beratung, die sie seit Januar durch die Mitarbeiter der Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration, kurz GFA, bekommt, findet sie durchweg gut.
Die Tipps sind viel besser wie vom Arbeitsamt, weil wenn man da hingeht, die wollen auch unbedingt die Leute dazu bringen, dass sie arbeiten. Die motivieren einen und die zeigen auch einen direkt den Weg irgendwo, wo man hingehen kann, egal ob man jetzt schlechte oder gute Noten hat.
Ihre Fallmanagerin sei immer für sie da, sagt Ariane. Die Betreuung soll auch sehr engmaschig bei den unter 25-Jährigen sein, so GFA-Mitarbeiterin Heike Lambrix. Auf jeden Betreuer sollen 75 Kunden kommen. Aber die Realität sieht meist anders aus.
Ich habe bestimmt die doppelte Anzahl von jungen Leuten zu betreuen. Das wird den anderen Kollegen nicht anders gehen. Neue Kollegen müssen auch ausgebildet werden. Und wir müssen mal sehen, ob wir wirklich so einen Betreuungsschlüssel 1:75 erreichen werden.
Fälle wie die von Ariane sind vermittelbar, sagt Betreuerin Lambrix. Sie hat einen Hauptschulabschluss und ist motiviert. Andere muss sie zwingen, sich zu melden.
Wenn jemand ohne Entschuldigung oder Begründung nicht bei mir erscheint, dann wird 10% Geld abgezogen. Das kann natürlich gehen bis zur vollständigen Einstellung der finanziellen Förderung, so lange bis jemand kommt und sich die persönlichen Verhältnisse klären lassen.
Diese jungen Leute haben meist überhaupt keinen Abschluss. Sie zu motivieren ist fast unmöglich, weil Beraterin Lambrix selbst weiß, dass sie ihnen kaum eine Perspektive bieten kann.
Die kriegen höchstens kurzfristige Helferjobs. Man muss damit rechnen, dass sie nach 3 Monaten wieder dastehen. Wir versuchen, den nächsten Arbeitsplatz zu finden, der aber wieder ähnlich sein wird.
Allein von diesem Schuljahrgang gehen in Ludwigshafen 17% der Hauptschüler ohne Abschluss von der Schule.
Da müssen die Förderungen eigentlich sehr viel früher anfangen, nicht bei der GFA, sondern bei der Schulpolitik und im Kindergarten, denn wir können immer nur reparieren und es lässt sich nicht alles reparieren. Ohne Hauptschulabschluss ist eine Ausbildung im Großen und Ganzen nicht zu bekommen.
Wenn die Betreuten dann noch drogenabhängig oder vorbestraft sind, wird eine Vermittlung ganz schwierig. Manchmal sind es aber auch Kleinigkeiten, warum es mit einem Job oder einer Ausbildung nicht klappt.
Die Rückmeldung eines Arbeitgebers war zum Beispiel, ich hätte die junge Frau eingestellt, aber sie ist mir in ihrem Verhalten einfach etwas zu aufdringlich und zu derb. Sie kommt aus einem Kulturkreis, wo diese etwas lautere Art völlig natürlich ist. Nur das kommt dann eben in einer Zahnarztpraxis zum Beispiel nicht so gut an.
Das Hauptproblem ist und bleibt aber, Jobs und Ausbildungsplätze sind einfach rar geworden.
Wir können Rahmenbedingungen von der Betreuung her schaffen, aber wir können nicht die Wirtschaftslage, die Arbeitsplatzsituation in Deutschland ändern.
Um Jugendarbeitslosigkeit zu vermeiden, ist es wichtig, dass die Schulabgänger einen Ausbildungsplatz bekommen. Zum einen muss die Industrie genügend Lehrstellen bereitstellen, zum anderen müssen die Jugendlichen aber auch vorbereitet werden auf den Arbeitsmarkt. Eine wichtige Funktion haben dabei die Berufsberater der Agentur für Arbeit und die sogenannten Jobfüchse. Das Mainzer Projekt wurde bereits mehrfach für seine Arbeit ausgezeichnet und dient als Brücke zwischen Schule und Beruf. Der Beitrag über die Jobfüchse und Berufsberatung bei den Arbeitsagenturen nach der nächsten Musik.
Unsere Jobfüchsin Frau Simon hilft uns bei der Ausbildungsstellensuche und bei der Praktikumssuche. Sie besucht uns dort und gibt uns Tipps, wie wir uns besser verhalten gegen den anderen über können und sie hilft uns, Bewerbungen zu schreiben und ist eigentlich immer für jemanden da, wenn es um Arbeitsstellen oder Praktikumsstellen geht.
Der Mombacher Hauptschüler Carsten Becker hatte Glück. Er hat dank eines erfolgreichen Praktikums bereits einen Ausbildungsvertrag in der Tasche und das ein Jahr im Voraus. Die Arbeit der Jobfüchse beginnt in der 8. Klasse mit der Berufsorientierung. Die Schüler sollen erst einmal herausfinden, was sie werden wollen, erklärt Füchsin Sabine Simon.
In der 9. Klasse machen wir zum Beispiel, also wir, die anderen zwei Jobfüchse und ich zusammen, führen ein Bewerbungstraining durch. Wir trainieren mit ihnen Vorstellungsgespräche und Einstellungstests. Das machen wir auch in der Gruppe. Ja, und hinzu kommt natürlich immer die individuelle Beratung und Betreuung.
Ziel: Der Übergang von der Schule ins Berufsleben soll nicht auf der Straße enden. Dabei ist die Motivation der Schüler das kleinste Problem. Oft wissen sie einfach nicht, wie sie sich beispielsweise in einem Betrieb vorstellen sollen.
Das geht dann auch um ganz banale Sachen, dass das Handy ausgeschaltet werden soll, also kein Kaugummi kauen, die Kappe vom Kopf ziehen, die Hände nicht in die Hosentaschen stecken. Es wäre gut, dass man einen Gürtel anhat, dass sie nicht so irgendwie so in der Luft rumhängt oder keine Ahnung. Also es geht auch um so ganz banale Sachen, um dieses Auftreten, um diesen ersten Eindruck im Betrieb einfach zu verbessern, um die Chancen zu erhöhen, an einen guten Praktikumsplatz oder Ausbildungsplatz zu kommen.
Und der Ausbildungsplatz ist in den Augen der Mainzer Berufsberaterin Irene Groß-Herzog die Grundlage für ein erfolgreiches Berufsleben.
Wir denken, eine abgeschlossene Ausbildung ist ein ganz wichtiger Bestandteil vom Leben, dass man da auch besser geschützt ist vor Arbeitslosigkeit. Alle Statistiken sagen das auch, dass Arbeitslosigkeit auch mit mangelnder Ausbildung zu tun hat.
Die Arbeit der Berufsberater der Agentur für Arbeit läuft parallel zu der der Jobfüchse. Auch die Berufsberater gehen in die Schulen. Eine Stunde hat Irene Groß-Herzog für jeden Schüler, um herauszufinden, wo Talente und Interessen liegen. Die Berufswahl, nur auf die Erfordernisse des Arbeitsmarktes abzustimmen, davon hält die Berufsberaterin nichts.
Man kann so schlecht abschätzen, was denn wirklich in 3 Jahren sein wird. Deshalb ist unser Schwerpunkt mehr, was passt denn zu den Jugendlichen? Wo sind denn die Stärken? Wo sind die Interessen? Und dass man dann versucht, eine Ausbildungsstelle in diesem Bereich zu finden.
Denn um Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sollte man einen Beruf finden, der auch Spaß macht, meint Berufsberaterin Irene Groß-Herzog.
Das war SWR1 Thema heute, arbeitslose Jugendliche zwischen Resignation und Hoffnung. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Sonntagabend. Am Mikrofon war Sigrun Heil.